Hallo, ich bin Emmy vom Babelli-Podcast. Neurodivergenz umfasst ein breites Spektrum und ADHS gehört dazu. Es bedeutet, dass die Kinder die Welt auf ihre ganz eigene Weise wahrnehmen. Intensiver, schneller, manchmal chaotisch, aber auch unglaublich kreativ. Für Eltern kann es oft anstrengend und herausfordernd sein. Und gleichzeitig steckt darin so viel Besonderes. Heute spreche ich mit Dana Bujar über ADHS, darüber, wie es sich zeigt, welche Missverständnisse immer noch kursieren und wie Familien lernen können, damit umzugehen. Vor allem aber wollen wir den Blick öffnen für die Stärken und Potenziale, die Kinder mit ADHS mitbringen. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Seit wir Kinder haben, hat sich bei uns zu Hause einiges verändert, vor allem was wir an unsere Haut und unsere Wäsche lassen. Wir achten einfach viel bewusster darauf, was drin steckt. Deshalb nutzen wir zu Hause die Frosch-Baby-Produkte, das Waschmittel, den Weichspüler, den Spülreiniger und seit kurzem auch den kleinen Fleckenzwerg. Der hilft sogar gegen richtig fiese Möhren oder Milchflecken. Und das alles ohne Mikroplastik und ohne Farb- oder Konservierungsstoffe. Was ich daran besonders mag, alle Produkte sind vegan und hypoallergen, also perfekt für sensible Babyhaut und Allergiker geeignet. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, weil ich weiß, sanft zur Haut, aber trotzdem kraftvolle Reinigung. Und ja, Froschbaby denkt auch an die Umwelt mit Nachfüllbeuteln und milden, pflanzlich basierten Inhaltsstoffen. Danke an Froschbaby für die Unterstützung und nun viel Spaß mit der Folge. Ob Zappelphilipp oder Tagträumerin, ADHS ist viel mehr als ein Klischee und deshalb wollen wir in dieser Folge genau darüber sprechen und ich freue mich sehr auf meine heutige Gästin, Dana Bujar. Hallo Dana.
Hallo Emmy.
Das Thema Neurodivergenzen kommt mehr und mehr in unserem Alltag an und auch in den Medien. Und wie kommt es, dass du dich bei diesem Thema so gut auskennst?
Ja, mein Weg zu diesem Thema ist tatsächlich ganz persönlich und fängt schon in der Kindheit an. Da habe ich schon selber für mich gemerkt, dass ich irgendwie so ein bisschen anders bin. Verträumt, sensibel, ungeduldig. Und in meiner Familie war es so, dass Gefühle sehr gefährlich waren. Und ich habe ganz früh gelernt, ja, wenn ich dazugehören will, dann muss ich funktionieren. Und das habe ich getan, das habe ich sehr früh verstanden und dann habe ich funktioniert, habe mein Abi gemacht, ich wollte Kinderärztin werden, habe studiert, bin da aber leider gescheitert, nicht an meinem Wissen, sondern an meinen Ängsten, an meinen Prüfungsängsten. Danach bin ich Kinderkrankenschwester geworden, voller Herz, aber immer am Limit und immer wieder im Funktionsmodus bis zur Erschöpfung, immer wieder in die Erschöpfung. Und dann habe ich mein erstes Kind bekommen, das schon sehr herausfordernd war. Dann kam mein zweites Kind, meine Tochter, und die war wild. Die war kreativ, die war aber auch sehr wütend. Und die hat mir dann so alles gespiegelt, was ich mir selbst nie erlaubt habe. Und dann habe ich angefangen, hinzuschauen, wirklich hinzuschauen. Dann habe ich verschiedene Ausbildungen gemacht, Coaching, Psychotherapie, also Heilpraktikerin für Psychotherapie bin ich, Selbstbehauptungsresilienztrainerin. Und dann habe ich plötzlich so für mich wurde das Bild immer klarer und ich habe gesehen, okay, ich bin anders und ich bin neurodivergent und ich habe ADHS. Und das weiß ich heute, dass das kein Defekt ist, sondern eben meine Art ist, wie erlebe ich die Welt? Intensiv, kreativ und voller Bewegung. Und das, ja, das sehe ich auch in meiner Tochter. Und deswegen gehen wir seither diesen Weg gemeinsam mit, ja, ganz viel Verständnis, Humor, Liebe, aber auch Chaos und sehen einfach die Dinge neu und anders. Und damit ist meine Expertise, die Neurodivergenz, geboren. Und deshalb bin ich hier, um wirklich damit rauszugehen, um Vorurteile abzubauen, um Mut zu machen, dass es nicht darum geht, normal zu sein, sondern eben sich so richtig zu fühlen, wie man ist, mit seiner ganz individuellen Superkraft.
Und dass es auch gesellschaftlich anerkannt wird, dass wir alle unterschiedlich sind und dass nicht einer falsch und einer richtig ist, sondern dass wir alle richtig sind, nur eben ein bisschen anders.
Ja, voll.
Du hast gerade gesagt, deine Tochter ist wild gewesen, ganz kreativ. Habt ihr beide eine gesicherte Diagnose? Also bist du den Weg der Diagnose gegangen mit den ganzen Symptomen?
Meine Tochter hat vor jetzt 1,5 Jahren ihre Diagnose bekommen. Und das war für mich so Anlass, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt auch, weil das Wissen habe ich, und ich hole mir jetzt diese Diagnose. Und da ging es in der Hauptsache auch darum, dass sie nicht alleine ist. Dass ich sagen kann, du, ich habe das auch und das ist voll fein. Und jetzt lass uns damit weitergehen und lass uns mal gucken, wie wir damit die Welt verändern können.
Du wirkst so ausgeglichen auf mich, deswegen kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen, weil ADHS, sagt man ja oft, ist der Zappel-Philipp oder das auch so ein bisschen unkoordiniert, so ein bisschen Chaos im Kopf. Aber so wirkst du auf mich gar nicht. Deswegen frage ich dich mal, wie würdest du denn ADHS bei Kindern beschreiben?
Da muss man zwei Sachen unterscheiden. Zum einen, wie unterscheidet die Medizin das? Also das medizinische Klassifikationssystem. Und das andere, was sind so diese psychologischen Grundbedürfnisse? Was ist so dieses Neurodiversitätsdenken? Und die Medizin unterscheidet nach ICD-10. Das ist ein Klassifikationssystem und da gibt es ganz klare Symptome, wonach dann eine Diagnose resultiert. Und die Hauptsymptome für ADHS sind Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit. Und das kennen ganz viele vielleicht aus dem Struwwelpeter. Der ist ja schon sehr alt, 1845, glaube ich. Da sind genau die Symptome schon beschrieben, nämlich der Zappel-Philipp, der Hans-Kuck in die Luft und der böse Friedrich. Das sind die Hauptsymptome ADHS.
Und man muss auch dazu sagen, der Dr. Hoffmann, der das geschrieben hat, der hat ja auch in einer Klinik gearbeitet, wo er all diese...
In Frankfurt.
Und das weiß ich zum Beispiel nicht, aber ich weiß, dass er all das, was er in seinen Geschichten verarbeitet hat, auch erlebt hat und dass das nicht irgendwie eine ausgedachte Geschichte ist, sondern das sind alles Fälle, die er gesehen hat in seiner Klinik, die er ja damit dokumentiert hat.
Absolut, weil er ist selber Psychiater und dennoch nach ICD-10 geht es immer nur um die Störung. Es geht immer um diesen Defizitblick. Es geht darum, dass eine Störung besteht, die bestenfalls korrigiert wird. Und das ist der Unterschied zu der zweiten Sicht auf ADHS. Und da sind wir beim Begriff der Neurodiversität. Und das ist total wichtig, weil die Neurodiversitätsbewegung, die erkennt erstmal überhaupt an, dass es ganz viele Varianten gibt, die ganze Vielfalt von Ausprägungen, von Persönlichkeitsmerkmalen, von wie wir wahrnehmen, wie wir denken und wie wir fühlen. Und das ist für mich der viel schönere Blick auf das Thema ADHS, weil es macht viel mehr Raum auf. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen Neurodiversität und Neurodivergenz. Also Neurodiversität ist die Gesamtheit. Im Bild gesprochen ist so der ganze Ozean. Und Neurodivergenz, das sind so die besonderen, die ganz bunten Fische im Ozean. Und das wird oft zusammengeschmissen. Aber Kinder mit diesem Thema ADHS, die haben oft dieses Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Also diese psychologischen Grundbedürfnisse, Selbstwirksamkeit, Leichtigkeit, Ordnung, Struktur und Bindung und Harmonie. Das sind 4 Grundbedürfnisse. Und die größte Ausprägung bei den Kindern im ADHS-Spektrum ist eben diese Selbstwirksamkeit, selbst was tun wollen, gleichzeitig gepaart mit ganz viel Kreativität, Leichtigkeit, mitunter auch Chaos.
Genau, das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Man hört ja oft, dass ADHS-Kinder so Chaos im Kopf haben und vieles nicht so richtig strukturieren können. Und dadurch sind sie natürlich auch so auffällig, weil sie dann ganz viele Ideen haben, die sie auf einmal machen wollen und das nicht so richtig in die Reihenfolge bringen können. Jetzt hattest du schon erklärt, die Symptome. Kann man das unterscheiden zwischen Jungen und Mädchen? Weil wir haben es vorhin gesagt, der Zappel-Philipp ist es oft bei den Jungen und die Tagträumerin ist es oft bei den Mädchen. Gibt es da Unterschiede? Gerade bei Mädchen, weiß ich, ist es viel schwieriger zu diagnostizieren als bei Jungen. Und deshalb frage ich dich, woran kann ich das denn bei Mädchen erkennen?
Ja, und das ist genau der Unterschied, was vielleicht auch so der Bogen zu meiner persönlichen Geschichte, wo sich das schließt. Weil tatsächlich, ich will es nicht ganz pauschalisieren, weil es auch Jungen gibt, die in dieses Tagträumerspektrum fallen. Aber natürlich trotzdem, rein gendermäßig ist es so, dass Mädchen immer noch ganz oft diese Rolle aufgedrückt bekommen, sie müssen funktionieren. Das muss doch so sein und du musst so sein. Das darf man nicht zeigen und so weiter. Emotionen nicht zeigen. Und dann rutschen hauptsächlich die Mädchen oft in diesen Funktionsmodus und verdecken ihre eigentliche Ausprägung. ihr Chaos und versuchen, das zu unterdrücken. Beispiel bei meiner Tochter in Schule läuft alles einwandfrei. Aber der Preis dieser Unterdrückung ist zu Hause, dann läuft das Fass über, dann explodiert sie regelmäßig immer noch. Wir haben zwar Strategien jetzt bessere, aber dieses Unterdrücken hat immer einen Preis. Und die Unruhe geht nicht verloren, weil die Unruhe ist trotzdem im Inneren, dieses Getriebensein, dieses ganz viel Kopfkino, ganz viel Nachdenken, das besteht total und das ist auch mega, mega anstrengend für den oder die Betroffene.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe gerade an so eine Dose gedacht, die geschlossen ist und wo man von außen vielleicht immer noch irgendwie was reinfüllt und dann am Nachmittag, wie du es gerade beschrieben hast, platzt die einfach und ist dann vielleicht außer Rand und Band.
Ja, schönes Bild.
Wie kann man das denn trotzdem bei Mädchen diagnostizieren oder wie können wir als Eltern dahinter schauen? Also weil funktionieren, das unterscheidet sich ja nicht von Kindern, die in Anführungszeichen normal laufen. Ich finde das immer so ein blödes Wort, normal und unnormal. Aber von Kindern, die so den Alltag vielleicht ganz locker machen. Wie kriege ich das als Eltern mit? Was muss ich da für ein besonderes Feingefühl haben?
Ja, ich glaube, es geht bei dem Thema ADHS auch sowieso immer um den Leidensdruck. Also die Frage ist, gibt es einen Leidensdruck beim Kind? Und oder auch bei den Eltern. Und das ist eine ganz wichtige Frage, immer zu gucken, muss überhaupt irgendwas verändert werden? Gibt es schon gute Strategien? Gibt es Ressourcen, wo wir ansetzen können? Jetzt, wenn kein wirklicher Leidensdruck besteht, dann braucht es erstmal noch keine Veränderung. Aber häufig diese Kinder, die merken ja, wie anstrengend das ist, dass sie wirklich diesen Fokus und Aufmerksamkeit ist ein Thema, das haben eben auch die Mädchen. Ne? Gerade wenn du gesagt hast, diese Tagträumerinnen, diesen Aufmerksamkeit wirklich zu halten auf diesem einen Thema, ohne zu sagen, oh, Eichhörnchen, das ist auch super, super anstrengend. Und wenn das einen Leidensdruck produziert, dann gilt es auch einfach hinzugucken und das zu hinterfragen. Und da dürfen wir bei Mädchen immer wieder auch auf dem Schirm haben, vielleicht ist das auch eine Spektrumsausprägung von ADHS.
Und das fand ich gerade ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Man muss auch gucken, ist da ein Leidensdruck dahinter? Weil es gibt natürlich auch einfach Mädchen, die sind ein bisschen tagträumerisch.
Ja.
Ja, meine Tochter auch, die geht irgendwo im Garten und dann fliegt ein Schmetterling oder da ist noch eine Blume. Und da denke ich manchmal, meine Güte, die ist verträumt. Süß. Und genau, aber deswegen müssen wir als Eltern vielleicht einfach nochmal ganz genau hingucken. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, bei euch ist es so, wenn deine Tochter nach Hause kommt, dann ist sie manchmal, ja, sie explodiert. Mhm. Es bricht aus ihr heraus. Sie ist dann ganz wild. Was heißt denn das für euren Familienalltag? Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn Kinder mit ADHS im Haus sind und dann vielleicht auch noch, es gibt mehrere Kinder und du hast ein Kind mit ADHS, das kann auch einfach den Rahmen sprengen.
Ja, absolut. Absolut. Und das ist herausfordernd. Und nicht für das Kind alleine, weil so ein sogenannter Meltdown, also so ein emotionswirklich Ausbruch, der kann gehen bis zur völligen Erschöpfung. Also, und da reden wir nicht von mal 5 Minuten schreien. Das kann über eine Stunde dauern und eine Stunde in so einem emotionalen Zustand ist mega, mega anstrengend für das ganze Körpersystem und natürlich auch für die Eltern, die das begleiten dürfen. Da musst du als Eltern schon sehr gut für dich auch selbst sorgen und reguliert sein, um das halten zu können.
Oh, puh, da kriege ich gleich Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle. Beim älteren Kind kann man es vielleicht dann noch mit Worten ganz gut regulieren oder wieder runterholen. Aber wenn du ein jüngeres Kind hast, was dann vielleicht da eine Stunde schreit und so in so einem Ausbruch ist und vielleicht das auch körperlich noch zum Ausdruck bringt, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Was gibt's denn da für Strategien, um den Kindern zu helfen, dass sie für sich selbst irgendwie wieder runterkommen oder mit dieser Situation umgehen können?
Ja, und ganz wichtig ist, dass du diese Strategien nicht in dem Ausbruch installieren kannst. Das heißt, diese Strategien müssen wir installieren, wenn das Kind dafür aufnahmebereit ist. Das heißt, im Ausbruch selber gilt es wirklich nur zu begleiten. Und dafür hast du bestenfalls schon vorab Strategien erlernt. Und zwar vorab Strategien im Sinne von dein System, dein Nervensystem so zu regulieren, dass du immer noch diesen kleinen Spalt hast zwischen Reiz und Reaktion. Dass du immer wieder diesen kleinen Spalt hast, kurz nachzudenken und zu sagen, okay, gibt es noch eine alternative Möglichkeit für mich? Und das ist das, wo ich auch im Coaching-Kontext mit den Kindern arbeite, zu sagen, wie schaffen wir es, diesen Spalt ein Stück größer zu machen, um eine für dich dienliche Entscheidung zu treffen.
Also es gibt auf jeden Fall Strategien, die man den Kindern und auch den Erwachsenen an die Hand geben kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und vielleicht auch Geschwistern.
Ja, und im ersten Schritt gehe ich immer zu den Erwachsenen, weil das braucht, gerade bei den kleinen Kindern, die diese Strategien noch nicht anwenden können. Ich meine, alle Kinder haben ein Thema erstmal mit Impulskontrolle, mit diesem kleinen Spalt zwischen Reiz und Reaktion. Aber wir als Eltern dürfen erstmal lernen, das auch auszuhalten, dass es auch niemals gegen uns ist, sondern immer für das Kind. Also das Kind, das das macht, handelt immer aus seiner besten Option heraus. Das heißt, wenn wir das wissen als Eltern, dann dürfen wir uns regulieren und sagen, okay, es ist nicht gegen mich, es hat nichts mit Schuld zu tun, es geht nicht, und da kommen wir ja vielleicht später auch noch zu, es geht nicht um, ich habe versagt als Mutter, ich habe versagt in meiner Erziehung, das wird ja oft im Außen dann kommuniziert, sondern jeder aus seiner besten Option, das Kind weiß es noch nicht besser und ich begleite es jetzt erstmal, begleite es so, damit das Kind sich zum Beispiel nicht verletzt, damit es mich nicht verletzt, ich halte diesen sicheren Rahmen und warte, bis dieses Gefühl durch ist. Und je besser ich es begleiten kann, umso schneller ist das Gefühl durch.
Es hört sich nach einem wahnsinnig langen Prozess an, weil ich kann mir vorstellen, für die Eltern, die das lernen müssen, das auszuhalten und oder zu begleiten, wie du gesagt hast, wie lange brauchen denn Eltern deiner Erfahrung nach, bis sie diese Strategien anwenden können und das nicht mehr auf sich projizieren? Das ist ja auch das. Es hat nichts mit mir zu tun. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwer für viele Eltern, erstmal das im Kopf hinzubekommen.
Voll. Und damit steht und fällt natürlich auch die Zeitspanne. Das kann ich so gar nicht pauschal benennen, weil natürlich zu gucken, erstmal, wie ist die Bereitschaft von den Eltern, auch ein bisschen so die eigenen Themen anzuschauen, wo kommt das denn her? Ne? Und dann auch anzunehmen, dass es eben nichts mit Schuld zu tun hat. Diese Glaubenssätze, die wir auch immer wieder hören, die unsere Glaubenssätze ja bestätigen, wenn jemand sagt, ah, das musst du aber so machen, und da hast du schlecht erzogen und du bist eine schlechte Mama, wenn das ja immer wieder unser Glaubenssatzsystem füttert, da erstmal rauszukommen und auszusteigen. Und das ist ganz individuell, je nachdem, wie tief die Glaubenssätze sitzen und wie die Bereitschaft ist, dahin zu schauen.
Jetzt haben wir gerade gesagt, dass die Eltern ganz viel Begleitung haben, aber ich möchte noch mal kurz zurückspringen auf die Missverständnisse. Wir hatten ja am Anfang gesagt, es ist oft so, dass es eher den Jungen zugeteilt wird, dass das eigentlich schon ein Missverständnis auch in unserer Gesellschaft ist. Welche gibt es denn noch?
Ja, die häufigsten Missverständnisse im Umgang mit ADHS ist eben, das haben wir eben auch schon kurz benannt, ne? ADHS ist das Ergebnis schlechter Erziehung. Da stimmt doch was nicht mit der Erziehung.
Oh ja, oder von zu viel Medienkonsum, das höre ich auch
oft. Ja, oder schlechte Ernährung. Und ja, vielleicht sind das beeinflussende Faktoren. Sicherlich. Warum? Gerade jetzt Medienkonsum zum Beispiel ist natürlich ein großes Thema. Warum? Weil es in dem Gehirn von ADHS-Betroffenen, und ich möchte eigentlich gar nicht sagen Betroffene, das hört sich so an, als wäre das ein schwerer Schlag, davon betroffen zu sein, sondern von Menschen im ADHS-Spektrum, geht es um neurobiologische Verknüpfungen. Das heißt, es geht um Neurotransmitter. Und da möchte ich nur ganz kurz benennen das Dopaminsystem. Dopamin ist so ein typisches Belohnungssystem. Und darum geht es ganz viel bei Kindern mit ADHS um Belohnung. Und zwar kurzfristige Belohnung. Und das triggert natürlich, so Medienkonsum, triggert genau dieses System immer wieder an. Deswegen sind Kinder in dem Spektrum anfällig dafür. Also es hat mit Dopamin zu tun und gar nicht mit der schlechten Erziehung, wie immer wieder von außen kommuniziert wird.
Das hatte ich auch gelesen, dass es da Unterschiede in der Signalverarbeitung bestimmter Botenstoffe gibt. Und Dopamin, du hast es gerade gesagt, ist ja so ein Botenstoff. Und von daher ist das für die Kinder was ganz Normales.
Ja.
Nichts, was von außen kommt.
Genau so ist das. Und es geht immer darum, diese kurzfristige Belohnung sich zu holen, um diesen Dopaminausschuss zu produzieren. Und das macht eben das Thema so, dass Kinder im ADHS-Spektrum einfach langfristige Ziele schwieriger setzen können, weil das schüttet kein Dopamin aus. Das ist einfach schwierig. Und da kommen wir zum Thema Hyperfokus. Aber das, was die wirklich gut wollen, was so intrinsisch motiviert ist, das können die stundenlang am Stück. Da ist Aufmerksamkeit überhaupt kein Thema mehr.
Wie ist das denn da mit dem Dopamin? Wenn Sie sich jetzt stundenlang auf eine Sache konzentrieren können, dann kriegen Sie ja die Belohnung in dem Moment gar nicht. Oder doch?
Du kannst dir das vorstellen wie beim Achterbahnfahren. Beim Achterbahnfahren, da wird Dopamin ausgeschüttet. Und wenn wir was gerne machen wie Achterbahnfahren, dann sitzt du, wenn du deinen Lego-Todesstern aufbaust, dann kannst du 13 Stunden am Stück den Lego Todesstern aufbauen. Dann sitzt du die ganze Zeit in der Achterbahn, weil das ist super cool. Wenn du aber dann Hausaufgaben machen sollst, dann hast du nach 10 Minuten, dann ist das so wie in der Kleinkinder Bimmelbahn zu sitzen und die fünfte Runde zu drehen. So, oh, da kommt kein Dopamin.
Okay, gut, das war sehr anschaulich, das habe ich jetzt auch verstanden.
Dann gibt's natürlich noch dieses Missverständnis oder dieses Vorurteil, ja, ADHS ist ja keine echte Diagnose, das ist ja jetzt gerade mal so Trend, ne, Modediagnose
ADHS. Oh ja, das höre ich auch oft.
Mhm. Ja, früher gab's das doch nicht. Und ich glaube, ja, früher gab's das sehr wohl. Früher war das System aber ganz anders, dass die Kinder ja noch das ausleben konnten, was ihr Bedürfnis ist, nämlich Freiheit und Selbstwirksamkeit. Und in unserem heutigen Funktionssystem fallen diese Kinder einfach viel mehr auf. Und deswegen, ja, gibt es mehr Diagnosen mit ADHS. Es gibt aber auch einfach bessere Diagnosemöglichkeiten. Und auch natürlich durch Social Media auch viel mehr Verbreitung von dem Thema. Es bekommt mehr Aufmerksamkeit, weil Menschen sich viel mehr öffentlich auch dazu bekennen.
Ja, das habe ich auch mitbekommen, dass es jetzt wirklich einfach so ein großes Thema wird. Und ich hatte aber auch gelesen, dass ADHS durch genetische Faktoren und Umweltfaktoren bedingt ist.
Ja, und der größte Faktor ist aber die Genetik tatsächlich, also diese genetische Disposition. Da sind wir wieder beim Dopaminsystem. Und natürlich gibt es auch Umweltfaktoren, die das beeinflussen, aber nicht zuletzt auch die außenbedingten, also das System. Beispiel nur das Schulsystem.
Aber da ist es ja dann, das ist ja kein Einfluss, dass das Kind ADHS bekommt oder hat, sondern da kann es dann nicht so gut, kann es nicht so gut den Alltag durchleben. Ich wollte das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen.
Ja, am Ende geht's aber darum, ne? Weil dann fallen sie plötzlich durch dieses Raster, fallen auf, sind nicht mehr normal, sind nicht mehr so gut handelbar für das System und plötzlich braucht es den Veränderungsbedarf.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass umso normaler das Thema wird, und es ist normal auch wieder so ein blödes Wort in diesem Zusammenhang, aber umso legitimierter dieses Wort wird oder auch die Diagnose in unserer Gesellschaft, umso mehr wird sich da auch verändern.
Absolut.
Also in den Schulen, gerade in den Schulen, wo einfach dann mehr Personal benötigt wird, um individueller vielleicht dann auf die Kinder eingehen zu können.
Absolut. Und deswegen ist es wichtig, dass auch die Kinder, die in dem Spektrum sind, auch zum Teil sich diese Diagnose holen, weil natürlich auch das, je größer das Thema wird, umso mehr wird auch investiert darin, was können wir denn tun? Also erstmal in Forschung und Wissenschaft, aber dann auch vielleicht, dass sich das System anpassen darf und eben solche Kinder nicht einfach nur durchfallen durchs Raster, sondern dass wir hinschauen und gucken, wie können wir wirklich integrieren? Wie können wir diese Kinder wirklich auch mitnehmen?
Ja, definitiv. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mich würde an dieser Stelle mal interessieren, was unsere Community dazu meint. Deswegen schreibt es doch gerne mal bei Spotify in die Kommentare. Und Dana, wie wichtig sind denn jetzt eigentlich Strukturen und Routinen und klare Regeln für Kinder mit ADHS? Weil so aus meinem Umfeld, da gibt es natürlich auch immer mal wieder vereinzelt Kinder mit ADHS. Und da weiß ich, dass vieles ganz, ganz wichtig ist, zum Beispiel Routinen zu haben oder eine klare Tagesstruktur, was ja aber wieder so ein bisschen auch mit der Schule einhergeht, weil in der Schule hast du natürlich auch eine klare Tagesstruktur. Deswegen, wie wichtig ist denn das für Kinder?
Ja, Strukturen, Routinen sind super wichtig, weil das ist eins dieser psychologischen Grundbedürfnisse, die ich am Anfang benannt habe, ne? Ordnung und Struktur, was natürlich den Kindern in dem Spektrum schwerfällt. Deswegen ist es total wichtig, da einen sicheren Rahmen zu schaffen. Gleichzeitig ist es aber auch mega wichtig, diesen Rahmen nicht von außen einfach vorzugeben und auf die Kinder oder über die Kinder drüber zu stülpen, sondern auch da ihr Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit zu berücksichtigen und eben diese Strukturen und Routinen gemeinsam mit den Kindern zu erarbeiten. Weil wenn wir die Kinder mit ins Boot holen, dann ist da wieder die Motivation, auch das einzuhalten, ist ein Vielfaches größer. Und da hilft es immer, den Nutzen ein bisschen groß zu machen, ne? Also warum ist es denn für dich auch dienlich jetzt, dass wir so einen Ablauf so installieren in unseren Alltag? Ja. Und wenn Struktur als Kontrolle erlebt wird, dann wird's schwierig, dann kommt sofort Widerstand.
Ich frage mich halt, wie ist das praktikabel umsetzbar jetzt zum Beispiel in der Schule? Ich vergleiche das ganz gerne mal mit dem Zug. Ja, also wir sitzen im Zug. Das ist ganz klar die Richtung, die wir vorgeben. Das ist die Struktur, die wir von außen bekommen. Aber wie wir uns im Zug benehmen, das ist uns überlassen. Und das ist ja ähnlich mit dem, was du gerade gesagt hast. Jetzt stelle ich mir eine Schulstunde vor. Wie kann man das denn mit den Kindern gemeinsam gestalten, dass die Kinder da auch sagen, hey, das ist für mich richtig cool?
Da ist der Punkt, auch in Kommunikation zu gehen mit den Lehrkräften. Also ich als Mama jetzt ganz persönlich, ich habe das ganz offen kommuniziert. Und dann ist die Frage, was gibt es für Strategien, die vielleicht dem Kind helfen? Na, also natürlich häufig in Schule was passiert. Die Lehrer setzen die Kinder, die gut funktionieren in Schule, setzen die neben die, die nicht so gut funktionieren. Nun ist meine Tochter zum Beispiel aber ja ein Kind, was in Schule gut funktioniert, sitzt dann aber plötzlich neben einem, der gerne auch den Klassenclown macht. Und dann wird es schwierig an der Stelle. Und wenn wir das aber kommunizieren, dann können wir auch den Lehrkräften, die ja auch immer aus ihrer besten Option handeln, unbedingt. Da können wir die aber auch unterstützen zu sagen, okay, für mein Kind speziell ist vielleicht aber ganz hinten, auch wenn es in Schule gut funktioniert, ist aber vielleicht da nicht ein günstiger Platz. Na, oder wir geben den Kindern, die motorisch wirklich nervös und unruhig sind, Möglichkeiten an die Hand, dass sie in Schule die sogenannten Fidget-Spielzeuge benutzen können, dass sie Möglichkeiten...
Was sind das?
Das sind so kleine Spielzeuge. Zum Beispiel hier, ich habe hier so einen Ring, den kann die an den Finger und du kannst die ganze Zeit da dran rumschrauben.
Ah, das ist ein Gummiring?
Und es geht einfach um eine Stimulation. Einfach um so, was man zwischendurch bewegen kann. Ne? Oder einfach die klassischen Knautschbälle, ne? Wo die zwischendurch einfach ein bisschen was machen können. Weil das ist natürlich nicht so störend, wie wenn die ganze Zeit am Kugelschreiber klickern.
Zum Beispiel. Ich habe Videos gesehen, wie die Umwelt bei ADHS-Betroffenen wirkt. Und da war auch eine Lehrstunde. Und erst hat man noch alles verstanden und dann verschwamm das nachher immer mehr. Man hat gar nicht mehr richtig wahrnehmen können, was sagt der da vorne eigentlich noch? Und so können wir uns das ungefähr bei Kindern mit ADHS auch vorstellen, ne?
Ja, und da hilft es einfach immer wieder bei sich anzukommen. Und das sind diese sogenannten Stimming-Methoden, Stimulationsmethoden, um immer wieder die Kinder zu sich zu holen.
Ja? Und wie ist das denn jetzt zu Hause? Jetzt haben wir über die Schule gesprochen, aber zu Hause ja auch. Es geht ja dann weiter. Dann, wie ist das mit Routinen und Struktur? Muss jetzt, ich sag's jetzt mal ganz überspitzt, muss jetzt jeder Tag gleich aussehen? Nein.
Nein, nein. Wichtig ist, dass wir als Eltern lernen, Abläufe klar zu kommunizieren und sie dann auch einzuhalten. Und das ist eine Herausforderung. Ich glaube, nicht nur für Kinder im Neurodivergenzspektrum, sondern das ist für uns als Eltern immer eine Herausforderung, Abläufe zu kommunizieren. Kommunikation ist sowieso die erste Lektion. Und das dann aber auch umzusetzen. Und das bringt ja für die Kinder eine Form von Verlässlichkeit und dann entsteht Vertrauen. Das heißt, das Gesagte wird auch getan und dann sind wir auch bei konsequentem Verhalten, was wir als Eltern auch immer wieder lernen dürfen oder auch uns immer wieder in Erinnerung rufen dürfen, dass das, was wir sagen, wirklich auch umgesetzt wird, weil das schafft Vertrauen. Klarheit gibt Sicherheit.
Klarheit gibt Sicherheit, ja, das ist ein sehr schöner Satz. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Kindern, die vielleicht aus dem Neurodivergenzspektrum kommen, die Struktur und Ordnung ablehnen? Das gibt's ja auch.
Ja, das gibt es auch. Natürlich, die so sehr in diesem Bedürfnissen Leichtigkeit und Chaos versinken. Und dann dürfen wir als Eltern liebevoll begleiten, diese Strukturen so zu installieren, dass sie auch da wieder nachvollziehbar und möglichst kleinschrittig sind. Na, das heißt, es ist viel zu groß für ein Kind im Neurodivergenzspektrum zu sagen, räum dein Zimmer auf. Sondern dann ist es total essentiell, dass wir sagen, okay, ich begleite dich am Anfang und wir räumen erstmal die Legosteine in die rote Kiste. Danach räumen wir die Stifte in die gelbe Kiste. Also das heißt ganz klare und kleine Arbeitsabläufe, wo immer wieder auch ein Erfolg direkt sichtbar wird. Weil das greift schon wieder auf das Dopaminsystem. Dann hat es eine direkte Belohnung. Ha, ich habe es geschafft, voll gut, dann kann ich weitermachen.
Ja, das ist gut.
Ja.
Ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Vielleicht können wir noch ein anderes praktisches Beispiel finden. Wir wollen jetzt einen Spaziergang machen und das Kind ist vielleicht 3 oder 4, also noch ein bisschen kleiner oder ein bisschen jünger und läuft dann einfach irgendwo hin und läuft dann nach da und nach da. Das ist ja für die Eltern auch, kann ja auch wahnsinnig anstrengend sein. Ich stelle mir jetzt vor, vielleicht gibt es noch ein anderes Kind oder noch 2 weitere Kinder. Dann ist ja einer permanent mit dem Kind beschäftigt, was so die Welt erkunden möchte. Und wie geht man denn damit um? Oder wie kann man dem Kind da vielleicht auch kleinschrittig helfen, dass ein Spaziergang dann so möglich ist, dass es für alle entspannt ist.
Ja, und da ist kleinschrittig genau auch wieder das Stichwort. Also wirklich die kleinen Wow-Momente finden im Leben. Was wollen wir als nächstes? Kleine Ziele setzen. Wo wollen wir hingehen? Wo hast du Lust? Wer ist als erstes beim nächsten Stein? Also so kleine Ziele setzen, die wirklich schnell erreichbar sind, die aber auch dann in die Richtung gehen, wo wir wirklich hinwollen.
Also musste man vorher schon ein bisschen wissen, wo wollen wir hin und was ist da ungefähr.
Das macht total Sinn, aber auch als Eltern, ja, überhaupt vorher eine Idee zu haben, weil da sind wir auch schon bei Klarheit. Wo wollen wir überhaupt hin? Was ist denn unser Ziel?
Ja, das stimmt.
Und da haben wir als Eltern ganz oft Herausforderungen, uns eigene Ziele zu setzen. Wo wollen wir überhaupt hin mit unserem Kind? Mhm. Wo wollen wir hin mit unserer Erziehung? Was ist das gemeinsame Ziel vielleicht auch als Eltern, als Vater, als Mutter? Was wollen wir überhaupt?
Ja, das ist ja sowieso total schwer. Ja, das ist sehr schwer. Ja, da und da kommt halt die Kommunikation wieder dazu. Weil das ist einfach das, was ich auch so gelernt habe mit meinem Partner. Es ist einfach so wichtig, ständig und permanent in der Kommunikation zu sein und immer darüber zu reden. Wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Was ist uns wichtig?
Absolut.
Das sind ja so die Dauerthemen bei uns.
Absolut. Und Kinder in dem ADHS-Spektrum, die finden immer diesen einen wunden Punkt, wo du nicht klar bist. Das ist so wie dieses Lindenblatt beim Siegfried, weißt du? Die finden genau diesen einen Punkt und da gehen die rein. Sehr zielsicher.
Okay. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Aber wenn man das weiß, ist das natürlich auch gut, weil dann muss man in allen Punkten Klarheit finden.
Genau. Dann verkleinere dein Lindenblatt.
Oft ist es ja so, und da frage ich dich jetzt mal abschließend, wenn die Kinder noch keine Diagnose haben und sie vielleicht einen sehr großen Bewegungsdrang haben und unruhig sind, vielleicht viele Dinge nicht zu Ende machen können. Naja, dieses ganze Spektrum, was wir vorhin schon gesagt haben, auch bedienen, dann ist ja oft so, dass die Umwelt sagt, ja, das Kind, das muss sich einfach mehr bewegen. Wie ist denn das bei Kindern mit ADHS? Was bringt denn da Bewegung? Kann man damit irgendwas ausgleichen?
Ja, definitiv. Ich glaube, Emotion kommt ja auch von E und Motion, von Movere, von Bewegen. Also Bewegung ist voll wichtig für alle Emotionen. Und das gilt nicht nur für Kinder im Neurodivergenzspektrum, sondern Emotion braucht Bewegung. Das heißt speziell zum Beispiel bei Emotionen wie Wut, es braucht Bewegung. Und in Umgebungen, wo Bewegung eben gerade nicht möglich ist, dann brauchen wir erstmal kurz eine Alternativstrategie. Aber am Ende des Tages brauchen wir Bewegung. Und zwar alle. Wir sind nicht dafür ausgelegt, 8 Stunden in Schule auf einem Platz zu sitzen. Deswegen, und das kommt immer mehr, das ist meine Wahrnehmung auch in meinem beruflichen Kontext als Selbstbehauptungsresilienztrainerin in Schule, dass es immer mehr auch aber einen Punkt findet, bewegte Pausen zu machen. In den Unterrichtseinheiten immer mal wieder aufstehen, abklopfen, über Kreuzbewegungen machen, weil das für das Hirn mega, mega wichtig ist, um Sachen zu verarbeiten. Und zwar nicht nur Gelerntes zu verarbeiten, sondern auch Emotionen in Verarbeitung durch den Körper zu schicken.
Das nehme ich tatsächlich auch wahr, dass Schule ein Glück auf dem Weg ist, sich da wirklich zu verändern, dass die Kinder gerade in den Grundschulen rausgehen, viel Mathe draußen machen, so war es bei meinen Kindern, dass die angefangen haben, irgendwie Balkone zu zählen, Autos zu zählen, dann abzuziehen und zu rechnen und dass da einfach eine große Veränderung stattfindet oder dass auch grüne Schule gemacht wird oder grüner Unterricht, ne? Das heißt dann eine Stunde wird nach außen verlagert, sofern es halt möglich ist auf dem Schulgelände oder auch bei uns gab es jetzt 2 Klassenräume, dass die 2 Klassenräume aneinander haben.
Ja.
Das heißt, einer war eher so ein Spielbereich, kann man sich das tatsächlich fast vorstellen, mit einer Lümmelcouch und noch irgendwie einem netten Teppich, wo sie auch zusammengesessen haben, wenn es was in der Klasse zu besprechen gab. Und das andere war eher so wirklich so, wie wir das von früher kennen, Stuhlreihen aufgebaut.
Ja.
Mittlerweile auch nicht mehr so frontal, so wie ich das noch kenne, sondern schon im Kreis oder in der U-Form oder ein bisschen variabel einfach. Und dass man das auch stetig verändert. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir einfach mitgehen. Also mit uns meine ich die Gesellschaft, dass wir mitgehen, dass wir das verstehen. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir beide heute darüber gesprochen haben. Gibt es denn jetzt noch Tipps, die du vielleicht Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, für mich ist es ein ganz wichtiger Tipp, sich immer wieder auch auf die Stärke dahinter zu fokussieren. Weil das Kind hört ja oft genug in Schule oder auch im direkten privaten Umfeld, hört es oft genug, dass es nicht gut so ist, wie es ist. Und da immer wieder in die Stärkenarbeit zu gehen, immer wieder in die Superkräfte zu stärken gehen, Na, was kannst du denn besonders gut? Und was ist denn unsere Superkraft? So arbeite ich auch im Coaching-Kontext. Na, also so ein ganz konkretes Ding wäre, wir schreiben jeden Tag 3 Sachen auf, die du heute gut geschafft hast. Und das macht dich stolz. Also das gibt den Kindern das Gefühl von, es ist nicht alles scheiße, was ich gemacht habe, sondern es ist auch ganz viel gut gelaufen. Weil ich habe das mal nachgeschaut, Kinder in diesem Spektrum hören 20.000 negative Bewertungen mehr bis zum 12. Lebensjahr als neurotypische Kinder.
Was? Ja. 20.000?
Ja, das ist so eine Zahl. Allein in Schule können wir uns vorstellen, da hört das Kind vielleicht alle 5 Minuten. Jetzt setz dich doch mal wieder hin, jetzt sei doch mal leise, jetzt konzentrier dich mal. Das sind ja nur die kleinen Sachen, aber wirklich negative Bewertungen, 20.000 in den ersten 12 Lebensjahren. Und das fand ich schon 20.000 mehr als andere.
Das fand ich schon beeindruckend.
Ja. Deswegen da immer wieder auch was gegenzusetzen und zu sagen, okay, was ist die Stärke dahinter? Damit einfach auch für die Kinder nicht schon, und wir kennen das als Eltern schon oder als Erwachsene allgemein schon gut genug, diese Sätze wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut so, wie ich bin, ich muss leisten, um geliebt zu werden, so diese klassischen großen Glaubenssätze. Und das wäre mein Wunsch, dass wir schon im Kindesalter diesen Stein legen, immer wieder die Stärken zu fokussieren und nicht nur das Defizit.
Das ist wirklich so wichtig, dass wir den defizitären Blick verlieren und gucken, was können die Kinder und natürlich auch für die Kinder selbst. Was kann ich richtig gut? Kann ich schnitzen oder malen oder
ja.
Wo liegt meine Stärke?
Ja.
Und dass wir die Kinder darin auch bestärken und vielleicht das einfach auch ausbauen oder vielleicht bin ich besonders sportlich und mache gerne,
ja.
Was weiß ich, gehe gerne skaten oder spiele Fußball oder Basketball oder Tischtennis. Da gibt's ja so viele Möglichkeiten und ich find's ganz schön, Dana, dass du mir da heute auch noch ein bisschen Licht in mein Dunkel gebracht hast. Und ich hoffe, dass wir den Zuhörenden natürlich jetzt auch Gelegenheit geben konnten, mehr Informationen zum Thema zu bekommen. Und ich wünsche dir erstmal für deine Zukunft alles Gute, Dana. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dir, liebe Emmy.
Das war der heutige Podcast und vielleicht hat dich diese Folge zum Nachdenken gebracht. Vielleicht hast du dein eigenes Kind in manchen Beschreibungen wiedererkannt oder dich einfach ein Stück besser verstanden gefühlt. Genau darum geht es hier im Babelli Podcast, Räume zu öffnen, in denen Eltern sich nicht allein fühlen, sondern unterstützt und ermutigt. ADHS und überhaupt jedes Thema rund um Neurodivergenz fordert Familien, aber es zeigt uns auch, wie bunt und einzigartig Kinder sind. Und wenn du eins aus dieser Folge mitnimmst, dann vielleicht das: Dein Kind ist nicht falsch. Es geht nicht darum, es passend zu machen, sondern Wege zu finden, die zu ihm und zu euch als Familie passen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.